Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bei den ersten Experimenten wurde ich manchmal gefragt von der Presse, wozu das Ganze gut sein soll. Und ich habe gesagt, ich kann Ihnen ganz stolz sagen, das ist für nichts gut. Das mache ich nur aus Neugierde, weil ich von der Quantenphysik von Anfang an, wo ich zum ersten Mal davon gehört habe, vollkommen begeistert war.
Seine Neugier und seine Faszination für Quantenphysik haben einem emeritierten Professor der Technischen Universität Wien jetzt den Physiknobelpreis beschert. Sein Name ist Anton Zeilinger und wie heute Vormittag in Stockholm bekannt gegeben wurde, teilt er sich den Physiknobelpreis mit dem US-Amerikaner John F. Clauser und dem Franzosen Alain Aspect, womit Anton Zeilinger seinerseits überhaupt kein Problem hat, wie er vor einer Stunde bei einer Pressekonferenz in Wien verkündete.
Wir haben wunderbare Zeiten miteinander verbracht. John Clauser ist einer der besten Amateursegler in den Vereinigten Staaten. Mit dem konnte ich einmal mitfahren bei einem Rennen. Das war unglaublich. Also fantastisch, sowas zu sehen. Und Alain Aspect hat einen, wie man es von einem Franzosen erwartet, einen wunderbaren Weinkeller.
Die drei frisch gekürten Laureaten bekommen den Preis für wegweisende Erkenntnisse zu den bizarren Folgen der Quantentheorie, die dem gesunden Menschenverstand widersprechen. Sie haben bahnbrechende Experimente mit verschränkten Photonen gemacht, die den Weg bereiteten für moderne Quantentechnologien, wie zum Beispiel die Quantenkryptographie und Quantencomputer. Alles Wichtige dazu erklären wir in den nächsten 20 Minuten. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Ralf Krauter und aus Hamburg zugeschaltet ist uns der Wissenschaftsjournalist Frank Grothe-Lüschen, der seit vielen Jahren regelmäßig über das heute ausgezeichnete Forschungsfeld berichtet. Was sind das für bahnbrechende Erkenntnisse, Frank, für die es heute den Nobelpreis gab?
Naja, die Quantenphysik beschreibt ja Phänomene, die im Mikrokosmos gelten, also in der Welt der Atome, Elektronen und Lichtteilchen. Und manche dieser Phänomene widersprechen der Alltagsphysik. So kann ein Quantenteilchen durch zwei Türen gleichzeitig gehen. Das können wir Menschen bekanntlich nicht. Und eine weitere Absonderlichkeit ist, dass sich Lichtquanten quasi beamen lassen, also teleportieren. Ein bisschen so wie beim Raumschiff Enterprise, wo man sich auf eine Scheibe stellt, dann wird der Hebel umgelegt und in 0, nix findet man sich auf irgendeinem Planeten wieder. So was Ähnliches geht mit Quanten eben auch. Und mit solchen Phänomenen haben sich John Clauser, Alain Aspect und Anton Zeilinger beschäftigt, wobei der Ausgangspunkt für ihre Experimente war eigentlich ein alter Bekannter, nämlich Albert Einstein.
Was hatte der damit zu tun? Der wird ja eher mit der Relativitätstheorie in Verbindung gebracht und wurde nie so richtig warm mit der Quantentheorie.
Nun, Einstein war in Sachen Quantenphysik ziemlich skeptisch, er glaubte nicht so recht daran. Stattdessen meinte er, dass hinter diesem Quantentreiben etwas anderes, quasi etwas Vernünftiges stecken muss. Er nannte das versteckte Variablen. Und in diesem Zusammenhang veröffentlichte er 1935 eine Art Gedankenexperiment, wo er sagte, sollte die Quantenphysik stimmen, müssten zwei Lichtteilchen, die gemeinsam erzeugt werden und dann in entgegengesetzte Richtungen davonfliegen, die müssten sogar dann noch in Kontakt stehen, wenn sie abertausende von Kilometern voneinander entfernt sind. Und würde man das eine Teilchen manipulieren, würde das andere unverzüglich mitkriegen, ohne jeden Zeitverzug. Und Einstein meinte, das kann doch nicht sein. So eine spukhafte Fernwirkung kann es nicht geben. Und deshalb muss was faul sein an der Quantenphysik. Und die drei Physiker haben gezeigt, dass es diese spukhafte Fernwirkung, die sogenannte Quantenverschränkung, eben doch gibt und haben damit Albert Einstein widerlegt.
Die drei Nobelpreisgewinner sind also quasi unabhängig voneinander angetreten, um Einstein an dieser Stelle zu widerlegen. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, Ausgangspunkt waren die Arbeiten des theoretischen Physikers John Bell, der am CERN gearbeitet hat. Der hatte in den 60er Jahren eine Formel gefunden, die sogenannte Bellsche Ungleichung, die sich mit Experimenten überprüfen lassen sollte. Und das Ergebnis sollte dann klarstellen, ob es diese Verschränkung wirklich gibt und ob Einstein daneben lag. Ja, und diese Arbeit von Bell nahm die Fachwelt zum Anlass, solche Experimente umzusetzen. Und der erste, dem das glückte, war der US-Physiker John Clauser. Er entwickelte 1972 einen raffinierten Laserversuch, mit dem er ein Zwillingspaar aus Lichtteilchen erzeugte, und dann mit Polarisationsfiltern, wie man sie auch von Sonnenbrillen kennt, analysierte. Ja, und dabei kam tatsächlich heraus, die Quantenphysik stimmt, Einstein hat sich geirrt, aber voll und ganz war die Fachwelt da noch nicht überzeugt. Es gab noch ein paar Schlupflöcher bei dem Konzept und diese Schlupflöcher konnte der zweite Laureat, Alain Aspect, später dann mit einem noch ausgefeilteren Laserversuch schließen.
Fehlt noch der dritte im Bunde, der schon gehörte Österreicher Anton Zeilinger. Was trug der dazu bei, Einsteins Argumente in Sachen spukhafter Fernwirkung und versteckter Variablen zu entkräften?
Ja, der hatte 1997 die Verschränkung zu etwas Spektakulärem genutzt, zur Quantenteleportation. Natürlich hat Zeilinger keine Menschen gebeamt, wie beim Raumschiff Enterprise, und auch keine Gegenstände, aber er konnte bestimmte Eigenschaften von Lichtteilchen, konkret ihre Schwingungsrichtung, von A nach B teleportieren. Zunächst klappte das nur quer über den Labortisch, später dann aber auch über viele Kilometer bis in den Weltraum hinein. Und das hätte Einstein nie für möglich gehalten. Und das war eben ein weiterer Beweis dafür, dass die Quantenphysik tatsächlich stimmt.
Vielen Dank, Frank Grotelüschen. Wir sprechen uns gleich nochmal. Zunächst wollen wir uns aber einen genaueren Eindruck verschaffen von einem der bereits beschriebenen Präzisionsexperimente zur spukhaften Fernwirkung. Der wohl spektakulärste Versuch dazu mit verschränkten Lichtteilchen, der wurde 1997 in Wien durchgeführt von der Gruppe um Anton Zeilinger und hat damals weltweit Schlagzeilen gemacht. Anton Zeilinger hat das Phänomen der Verschränkung genutzt, um Lichtteilchen unter der Donau hindurch zu teleportieren, also quasi zu beamen. Und mein Kollege Frank Grotelüschen war seinerzeit mal vor Ort, um eins der Folgeexperimente dort in Augenschein zu nehmen.
Wir befinden uns in einem Pumpwerk von dem Kanal Wien. Das hat die Funktion, das Schmutzwasser und das Frischwasser vom Transdanubien, also dem nordöstlichen Teil von Wien, nach Simmering hinüber zu pumpen, zu den Klärwerken.
Nackte Betonwände, spärliches Neonlicht. Es ist nicht gerade gemütlich im Pumpwerk an der Donau. Doch für Rupert Ursen und sein Experiment ist es hier gerade richtig.
Das hier ist für uns eine fast ideale Umgebung, weil der Tunnel, da sind keine Motoren und keine Züge und kein Nichts.
1997 war es Ursens Chef Anton Zeilinger erstmals gelungen, ein Lichtteilchen zu teleportieren. Ohne Zeitverzögerung hat der Wiener Physiker die Eigenschaften von Licht quer über den Labortisch gezaubert. Man könnte auch sagen, gebeamt, wie beim Raumschiff Enterprise. Die Idee geht kurioserweise auf Albert Einstein zurück. Vieles an der Quantenphysik behagte Einstein nicht, etwa, dass sie dem Zufall eine entscheidende Rolle beimisst. Deshalb suchte er immer wieder nach Argumenten, die die Quantenphysik widerlegen sollten. So auch 1935. Damals sagte Einstein voraus, dass laut Quantentheorie zwei Teilchen unter gewissen Umständen stets miteinander in Verbindung stehen müssten, egal wie weit diese Teilchen voneinander entfernt sind.
Und das hat Einstein als spukhafte Fernwirkung bezeichnet, nicht? Deshalb mochte er das auch nicht und hat eigentlich das Zeit seines Lebens kritisiert, die Quantentheorie, aus diesem Grund.
Sagt Anton Zeilinger. Aber
Einstein hatte Unrecht. Quantenphysik ist korrekt, wir müssen also mit dieser spukhaften Fernwirkung nach Einstein leben.
Das beweisen Anton Zeilinger und Rupert Ursen höchst eindrucksvoll. In Wien nutzen sie die spukhafte Fernwirkung über eine Distanz von 600 Metern, indem sie Licht durch einen Tunnel unterhalb der Donau beamen. Ursen zeigt die Sendestation seines Quantenbeamers, eine Ecke der Pumphalle, abgeteilt mit Plexiglas. In der Mitte steht ein wuchtiger Tisch mit Hunderten von Spiegeln, Linsen und Blenden. Rupert Ursen stützt sich auf die Tischkante. Das Gestell gibt nach. Es ruht auf luftgefederten Stoßdämpfern. Die vielen Blenden und Spiegel führen einen Laserstrahl im Zickzack über den Tisch. Ursen hält ein Blatt Papier in den Strahl.
Und das ist wirklich so stark, dass auch das Papier zum Brennen anfängt. Und es geht Rauch auf.
Der Laserstrahl endet in einem Halter mit einem unscheinbaren Würfel.
Und hier, das ist der zentrale Kristall des gesamten Experiments. Das gesamte Know-how der Zeilinger Gruppe steckt in diesem Kristall. Ja, der ist durchsichtig. Der ist 3 Millimeter lang da drinnen.
Der Kristall erzeugt 2 Lichtteilchen. Sie sind auf spukhafte Weise miteinander verknüpft. Bildlich gesprochen verhalten sie sich wie 2 Würfel, die gleichzeitig geworfen stets dieselbe Augenzahl zeigen, egal wie groß die Distanz zwischen ihnen ist. Das eine Lichtteilchen wird durch eine Glasfaser durch den Abwassertunnel zum anderen Donauufer geführt. Das andere Teilchen lässt Ursen mit einem dritten Lichtteilchen zusammentreffen, quasi dem Passagier. Dabei passiert das Unfassbare, das, was Einstein für völlig unmöglich hielt. Die Eigenschaften des Passagiers übertragen sich ohne Zeitverzug auf das ferne Lichtteilchen am anderen Donauufer. Das Experiment läuft computergesteuert. Alle 30 Sekunden beamt die Maschine ein Lichtteilchen. Hier an der Sendestation ist alles klar. Jetzt will Ursen durch den Tunnel zum anderen Ufer, zur Empfangsstation. Wir gehen eine Metalltreppe hinab. Nach ein paar Stufen hält Ursen an.
Wir befinden uns jetzt bereits unter dem Donauniveau. Das ist der Strich, der anzeigt, wo das normale Donauniveau ist. Wir gehen jetzt ungefähr 3 Stockwerke senkrecht hinunter.
Der Tunnel ist nicht hoch. Wir müssen uns beim Laufen bücken. Rupert Ursen zeigt auf die meterdicken Röhren neben uns.
Das ist Trinkwasser, dieses Rohr. Und unterhalb sind die 2 großen Rohre für das sogenannte Schmutzwasser. Auf der linken Seite liegt unsere Glasfaser. Das ist das da.
Ein unscheinbares, schwarzes Kabel in einem Kabelschacht. Endlich erreichen wir die Empfangsstation. Ursen kramt den Schlüssel aus der Tasche.
Das ist das zweite Labor am Handelskai, 600 Meter weit weg von der Quelle, vom großen Laser. Hier kommt die Glasfaser aus dem Tunnel.
Die Apparatur registriert die Lichtteilchen aus der Glasfaser. Ursen schaut auf die Instrumente und weiß, ja, das Beamen hat geklappt.
Soweit die Reportage von Frank Grote-Lüschen. Die technologischen Anwendungen der Grundlagenforschung, für die es heute den Nobelpreis gab, die werden auch ganz explizit erwähnt in der Begründung des Nobelkomitees. Verschränkte Zustände von der Theorie zur Technologie, so der Titel der offiziellen Pressemitteilung. Um herauszufinden, was heute schon geht und was künftig möglich sein könnte, mithilfe neuartiger Quantentechnologien auf Basis von Verschränkung, habe ich vor der Sendung mit Professor Tommaso Calarco gesprochen, dem Direktor des Instituts für Quantenkontrolle am Forschungszentrum Jülich. Er ist einer der Initiatoren des milliardenschweren EU-Flaggschiff-Projekts zur Entwicklung neuer Quantentechnologien, das 2018 gestartet ist. Ich wollte von ihm wissen, welche Rolle spielten die Arbeiten der heute ausgezeichneten Wissenschaftler für den aktuellen Boom dieses Forschungsfeldes?
Eine buchstäblich grundlegende Rolle. In dem Sinne, dass vor diesen Arbeiten galt die Forschung an die Grundlagen der Quantentechnologie eigentlich als quasi grenzwertig philosophisch, aber wirklich ohne praktische Anwendung. Nachdem aber durch die heute ausgezeichneten Experimenten gezeigt wurde, dass tatsächlich man diese Phänomene kontrollieren kann in der Praxis, das hat dann die Tür eröffnet, um wirkliche Technologien und sehr viele Anwendungen daraus zu entwickeln.
Es geht um verschränkte Quantensysteme, also zum Beispiel Atome oder Lichtteilchen oder Elektronen, die also ja fast schon auf telepathische Weise miteinander verbunden sind. Welche technischen Anwendungen von sowas gibt es denn heute schon?
Es gibt schon heute mehrere, sowohl in Richtung von Computing als auch in Richtung von Sicherheit in der Kommunikation. Warum? Weil Verschränkung bedeutet Überlagerung, mehrere Möglichkeiten, die gleichzeitig existieren für eine gewisse Anzahl von Quantenbits. Wenn wir nun diese in einem Quantencomputer oder Quantensimulator verwenden, da können wir eine enorme Beschleunigung bekommen bei Rechnungen, die dann parallel auf einmal alle Möglichkeiten in dieser Überlagerung dann ausloten in einer Rechnung. Und interessanterweise ist Alain Aspect, einer der Nobelpreisträger, die heute ausgezeichnet wurden, der Gründer von einer Firma, Pascal, die eigentlich einen Quantencomputer nächstes Jahr nach dem Forschungszentrum Jülich liefern wird, um die Grundbausteine von einer europäischen Infrastruktur der Quantencomputing und Quantensimulation zu bilden. Das in Richtung Quantencomputing. Zu Quantenkommunikation und Sicherheit Die gleiche Verschränkung heißt diese Korrelation zwischen Teilchen, wie Sie gesagt haben, die auch sehr weit voneinander sein können. In diesem Fall können diese Eigenschaften verwendet werden, um einen Schlüssel, eine zufällige Reihe von Zahlen zu generieren, die nur die beiden Personen, die diese beiden Teilchen haben, produzieren können. Und es ist dann unmöglich für einen Abhörer, das eben zu entziffern. Und das führte zu einer unkonditionalen, sagt man technisch, Sicherheit in der Kommunikation.
Das heißt, Quantencomputer, die hochparallel rechnen und absolut abhörsichere Kommunikationstechnologie, das ist mittels Verschränkung heute schon zum Teil möglich oder wird bereits entwickelt. Heißt das, wir werden künftig, ich sag mal in den nächsten 50 Jahren, eine Menge Technologien in unserem Alltag erleben und verwenden, die auf letztlich den Arbeiten und Erkenntnissen der drei heute ausgezeichneten Nobelpreisträger basieren?
Ja, das ist unsere Vision, unser Traum und auch die Intention, die mit großen finanziellen Mitteln von der Europäischen Kommission unterfüttert wird. Nicht nur im Sinne von Forschung und Wissenschaft, die diese Möglichkeiten vorbereitet, sondern auch im Sinne von Umsetzung in einer Infrastruktur, die auf EU-Ebene die Vorteile von diesen Technologien bringt. So zum Beispiel sind wir dabei, eine European Quantum Computing and Simulation Infrastructure, EuroQCS, zu bauen, wo solche Quantencomputer und Quantensimulatoren zur Verfügung gestellt werden von verschiedenen Anwendern, von Wissenschaft und auch von Industrie. Darunter eben diese Maschine, die ich erwähnt habe, die von Paris nach Jülich kommen wird. Und aber auch eine europäische Infrastruktur für die Quantenkommunikation, EuroQCI, die gerade in der ersten Umsetzungsphase ist, wo solche Geräte jetzt gekauft und umgesetzt werden, um die Sicherheit der Backbones, der Kommunikationsnetzwerke in Europa sichern werden.
Soweit das Gespräch mit Tommaso Calarco vom Forschungszentrum Jülich, dem Initiator des milliardenschweren EU-Flaggschiff-Projekts für Quantentechnologien. Auf der Zielgeraden dieser Sendung wollen wir Ihnen jetzt noch mal ein paar persönliche Details zu den frisch gekürten Nobelpreisträgern liefern, um besser einordnen zu können, wie die ticken. Der Quantenphysiker Professor Arno Rauschenbeutel von der TU Berlin kennt zwei der Laureaten persönlich, den Franzosen Alain Aspect von seiner Doktorarbeit in Paris und den Österreicher Anton Zeilinger von seiner Zeit an der TU Wien. Ich habe ihn vorhin gefragt, wie würde er Anton Zeilinger beschreiben, also den Mann, der als Mr. Beam berühmt wurde. Was zeichnet den aus?
Begeisterung, Neugierde und Offenheit. Also das verströmt er überall. Also er ist einfach, ich würde sagen, ein Physiker mit ganzem Herzen. Also er begeistert sich für viele Dinge und stellt unglaublich schlaue Fragen zu allen Themen, mit denen er in Vorträgen konfrontiert wird, auch wenn es nicht sein Spezialgebiet ist, bringt Themen zusammen. Also er hat ein unglaublich breites Wissen über die Physik im Allgemeinen, aber auch darüber hinaus, ja.
Den anderen, den Sie kennen, das ist wahrscheinlich Alain Aspect, oder?
Ja, Alain Aspect kenne ich auch, ja. Aus meiner Zeit in Paris. Ich habe in Paris promoviert in der Gruppe von Serge Haroche.
Der auch schon den Nobelpreis bekommen hat, ja.
Der auch den Nobelpreis bekommen hat für die Manipulation von einzelnen Quantensystemen, genau. Und ich hatte das Glück, dass Alain Aspect sogar Gutachter für meine Doktorarbeit war damals, 2001.
Wie haben Sie den erlebt im persönlichen Umgang?
Auch sehr kollegial, interessiert, immer Neues zu verstehen. Zum Beispiel erinnere ich mich daran bei der Verteidigung meiner Doktorarbeit, meine Doktorarbeit befasste sich mit der Erzeugung eines verschränkten Zustands, der allerdings über den von Einstein, Podolsky und Rosen zugrunde liegenden Zustand hinaus ging, in dem Sinne, dass es drei Teilchen waren, die verschränkt sind. Und das war ein Zustand, den hatten Greenberger, Horn und Zeilinger sich ausgedacht. Den hatten wir experimentell erzeugt. Und dann habe ich in der Einleitung meiner Doktorarbeit mir meine Gedanken zu diesem Zustand und den Konsequenzen gemacht. Und ich war begeistert, wie sehr sich Alain Aspect mit meinen Gedanken damals dann auseinandergesetzt hat und mich dazu befragt hat und sich da auch offen gezeigt hat für Ideen, die ich da geäußert habe als kleiner Doktorand. Und das zeichnet ihn, glaube ich, auch aus, dass er im Rahmen seiner Arbeit mit allen, mit denen er geforscht hat, eben sehr kollegial umgeht und Ansonsten ist Alain Aspect auch ein temperamentvoller Mensch. Er hat zum Beispiel, erinnere ich mich, auf einer Konferenz dann einmal, als es um sogenannte Wurmlöcher ging, die eben die Verletzung der Bell'schen Ungleichungen erschweren, dann sehr emotional gesagt, dass er der Meinung ist, dass eine Messung vorbei ist, wenn das Ergebnis auf der Festplatte des Computers steht, und Schluss mit der Diskussion. Also wenn man mit Alain Aspect zu tun hat, dann ist es eben auch eine lebhafte Diskussion, die man manchmal haben kann.
Erinnerungen und Eindrücke von Arno Rauschenbeutel, Quantenphysiker von der TU Berlin. Mein Kollege Frank Rothelüschen hat bei seinen Recherchen im Jahr 2000 sogar mal 3 ganze Tage im Labor des österreichischen Nobelpreisträgers Anton Zeilinger verbracht. Frank, jetzt haben wir schon einiges über Anton Zeilinger gehört. Wie hast du den da erlebt als Forscher und Mensch?
Ja, eine beeindruckende Persönlichkeit. Also er hatte einerseits etwas Strenges an sich, vielleicht ein bisschen so wie ein Wiener Geheimrat aus der Kaiserzeit. Andererseits hat er in seiner Arbeitsgruppe ein sehr offenes und diskussionsfreudiges Klima geschaffen. Da wurde viel diskutiert und das hat auch eine sehr kreative Atmosphäre geschaffen. Und tatsächlich hat Zeilinger ja nicht nur mit seinem ursprünglichen Teleportationsexperiment für Furore gesorgt, sondern aus seiner Gruppe stammen viele, viele andere spannende Resultate. Etwa das erste quantenverschlüsselte Videotelefonat der Welt oder auch die erste quantenverschlüsselte Satellitenverbindung. Beeindruckend fand ich aber auch, dass Zeilinger über den Tellerrand der Physik hinausblickt und sich auch mit philosophischen Fragen befasst.
Ja, ein breites Interesse hatte dem ja auch schon Arno Rauschenbeutel attestiert, wie eben gehört. Woran lässt sich das dann denn konkret festmachen?
Ja, 1998 zum Beispiel hat sich Zeilinger einige Tage lang mit dem Dalai Lama getroffen, um über Quantenphysik zu diskutieren. Die beiden sprachen über Fragen wie, wo liegen die Grenzen der Quantenphysik und inwieweit lässt sich die Natur überhaupt durch Formeln beschreiben. Dabei stellte sich heraus, dass es durchaus Gemeinsamkeiten gibt zwischen Quantenphysik und Buddhismus, etwa was die Diskussionskultur betrifft. Aber es gibt auch Unterschiede. Zum Beispiel in der Quantenphysik spielt der Zufall eine entscheidende Rolle, wogegen es im Buddhismus eher keinen Zufall gibt. Dort hat alles seine Ursache und alles seinen Sinn. Anton Zeilinger jedenfalls zeigte sich damals durchaus inspiriert von diesem Treffen und hat mir damals Folgendes erzählt.
Ich glaube, wir sollten uns als Naturwissenschaftler nicht beschränken, unsere Ideen nur aus der naturwissenschaftlichen geistigen Tradition zu beziehen. Da gehören sicherlich dann auch Philosophie und theologische Ansätze dazu. Das andere wäre mir eine zu enge Weltsicht.
Ja, mit diesem O-Ton des frisch gekürten Physik-Nobelpreisträgers Anton Zeilinger aus Wien geht die heutige Nobelpreis-Sonderausgabe von Forschung aktuell zu Ende. Anton Zeilinger bekommt den Preis zu gleichen Teilen mit dem Franzosen Alain Aspect und dem US-Amerikaner John F. Clauser für wegweisende Experimente zur Natur der quantenmechanischen Verschlüsselung. Wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen, schauen Sie auf unsere Webseite. Morgen widmen wir uns hier ganz den Chemie-Nobelpreisen. Im Namen des ganzen Teams, speziell auch an Frank Rothelüschen, danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
Sternzeit, 4. Oktober, Papst Gregor und die fehlenden 10 Tage. Morgen ist der 15. Oktober. So hätte eine Sternzeit heute vor 440 Jahren beginnen können. An jenem Tag erfolgte die gregorianische Kalenderreform. Und dabei fielen 10 Tage einfach weg. Auf Donnerstag, den 4. Oktober 1582, folgte Freitag, der 15. Oktober. Dieser Schritt war notwendig, um den Kalender wieder in Einklang mit dem Sonnenlauf zu bringen. Im alten julianischen Kalender, der auf Julius Caesar zurückgeht, gibt es alle 4 Jahre einen Schalttag. Im Schnitt ist ein julianisches Jahr etwa 11 Minuten länger, als die Erde tatsächlich für eine Runde um die Sonne braucht. Dieser Fehler summierte sich im Laufe der Jahrhunderte, sodass sich die Jahreszeiten allmählich verschoben. Sommeranfang war bereits am 10. Juni. Ohne Reform wäre Weihnachten mehr und mehr in den Herbst gewandert. Daher verfügte Papst Gregor der 13. die Korrektur mit einer verbesserten Schaltregel. Alle 4 Jahre gibt es einen Schalttag, jedoch nicht in vollen Jahrhundertjahren. Eine Ausnahme dieser Ausnahme sind nur die Jahre, die sich ohne Rest durch 400 teilen lassen. Im Jahr 2000 gab es also einen Schalttag. Der alte julianische Kalender findet noch heute Anwendung, etwa in der orthodoxen Kirche. Da seit der Reform drei weitere Schalttage hinzukamen, liegt die Differenz zwischen altem und neuem Kalender nun nicht mehr bei 10, sondern bei 13 Tagen. Julianisch ist heute nicht der 4. Oktober, sondern erst der 21. September.